NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Am Mikrofon Miron Tenenberg. Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman hat am Mittwoch im Bundestag eine bemerkenswerte Rede gehalten. Denn anlässlich der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus erinnerte die 87-Jährige mit ihrem festen Blick und klaren Worten die Abgeordneten daran, dass Antisemitismus in Deutschland und der Welt nicht verschwunden sei. Sie forderte, gegen ihn anzukämpfen. Als kleines Kind überlebte sie Auschwitz und baute sich später in den USA ihr Leben auf. Bis heute erzählt sie unermüdlich von dem, was sie erlebt hat und inzwischen auch auf TikTok gemeinsam mit ihrem Enkel Aaron Goodman. Ich hatte vor der Sendung die Gelegenheit, mit beiden zu sprechen und fragte, wie es ihnen eigentlich gerade hier in Deutschland ginge.
I was shocked that she was invited.
Ich war ehrlich gesagt total überrascht, dass sie überhaupt eingeladen wurde. Mein ganzes Leben lang hat sie gesagt, ich werde niemals nach Deutschland gehen. Ich war zwar schon einmal hier, aber mit ihr zusammen herzukommen, ist eine ganz andere Erfahrung, weil man mit diesem Gefühl der Schwere an diese Orte kommt. Wir waren zum Beispiel gerade in Sachsenhausen und es ist einfach etwas anderes, wenn man mit einer Überlebenden dort ist. Vor dem deutschen Parlament zu sprechen, zeigt wirklich, wie sehr sich die Einstellung zu Deutschland verändert hat, von dem Bild, das wir früher hatten, hin zu dem Deutschland von heute. Dieser Wandel war für uns beide ziemlich besonders, aber auch schwierig.
Was macht Ihren TikTok-Kanal eigentlich so speziell, dass Sie dort bereits etwa 500.000 Follower haben?
Es ist wirklich etwas Besonderes, dass wir eine Überlebende direkt zu den Menschen sprechen lassen können. Also wirklich von Angesicht zu Angesicht. Das ist so eine einmalige Erfahrung, weil es heutzutage einfach sehr schwierig ist, überhaupt mal persönlich mit einer Überlebenden zu sprechen. Vor allem, weil es immer weniger von ihnen gibt und sie nicht überall auf der Welt sind. Ich schneide die Videos dann so, dass sie spannend sind und versuche, dass sie die richtigen Worte findet, die meine Generation versteht und sich auch anschaut. Ich glaube, es ist diese Mischung aus ihrer Geschichte und unserer Sprache, die das Ganze so besonders macht.
Und es ist auch unsere Beziehung, die das möglich macht. Wenn es besonders antisemitische Kommentare gibt, zum Beispiel wenn jemand schreibt, warum wurde sie nicht vergast oder sie hätte vergast werden sollen, dann zeigt er mir das nicht. Er filtert all das Schlimme raus und erzählt es mir erst später, aber sehr vorsichtig, damit ich nicht das Gefühl bekomme, dass die Zuschauer mich wirklich hassen, egal was ich mache.
Das ist eigentlich etwas, worüber ich mit ihr noch gar nicht gesprochen habe. Aber ich habe gemerkt, dass sich die Reaktionen auf Holocaust-Aufklärung in den sozialen Medien verändert haben. Am Anfang waren die antisemitischen Kommentare eher versteckt, sozusagen unterschwellig. Jetzt wird das immer normaler. Das ist das größte Problem, das wir gerade auf Social Media und in der Welt haben. Unsere Generation sieht, wie einflussreiche Leute ganz offen und ohne Scham antisemitisch sind. Und dadurch bekommen immer mehr in meiner Generation das Gefühl, das sei normal, das sei okay, antisemitisch zu sein. Da wird gesagt, Hitler hatte recht. Oder Leute zeigen sogar ihr Gesicht und sagen, Hitler hätte noch mehr töten sollen.
Ja, ich bekomme das alles gar nicht mit.
Ich versuche, sie davor zu schützen. Aber am Ende ist das genau die Veränderung, die wir in den letzten 3 Jahren beim TikTok machen und in den letzten 6 Jahren, in denen ich Social Media nutze, festgestellt haben. Inzwischen sind es schon 10 Jahre. Ich bin jetzt 20. Das ist wirklich die größte Veränderung, die ich beobachtet habe.
Frau Friedman, wie geht es Ihnen, wenn Sie direkt Menschen aus dem antisemitischen Rechtsaußenspektrum treffen?
I have an inner
Ich habe so eine innere Kraft in mir. Ich weiß gar nicht, woher die kommt oder was das genau ist, aber ich habe das Bedürfnis, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, statt mich vor ihnen zu verstecken. Ich würde gern direkt antisemitische Menschen konfrontieren. Am liebsten würde ich mal mit einem richtigen Anführer des Antisemitismus zusammensitzen, so wie ich jetzt hier sitze. Wissen Sie, ich habe da so eine Haltung. Wie kannst du nur? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Es gab da einmal einen Mann auf Social Media, ein wirklich beeindruckender Mensch, ein Holocaust-Überlebender, der gesagt hat, ich mache das nicht mehr mit. Er hat Social Media aufgegeben, weil er es einfach zu schlimm fand. Aber ich habe gesagt, nein, ich bleibe da. Ich muss da bleiben.
I said, oh no, it's great. I'm going to stay there.
Seit dem 7. Oktober ist der Antisemitismus weltweit wieder entflammt. Wie fühlen Sie sich damit, wo Sie so etwas schon einmal in letzter Konsequenz miterlebt haben?
His brother, he's got a twin brother.
Sein Bruder, er hat einen Zwillingsbruder, studiert an der Uni. Und er hat mich eines Tages angerufen und gefragt, was soll ich eigentlich mit dem Davidstern machen? Soll ich ihn auf dem Campus zeigen oder lieber verstecken? Was ist das überhaupt für eine Frage? Warum muss man sich so etwas überhaupt fragen? Ich spüre nur Wut, keine Angst, nur Wut. Wie können die nur? Schon wieder? Nicht schon wieder. Und ich frage mich, was macht die Welt eigentlich? Was machen all die anderen Leute, die einfach nur rumsitzen? Ich frage die christliche Welt, lassen wir das wirklich wieder zu? So fühle ich mich dabei.
Are we allowing it again? That's how I feel.
Sie hörten die Shoah-Überlebende Tova Friedman, die in dieser Woche im Bundestag sprach, und ihren Enkel Aaron Goodman, der mit ihr zusammen einen TikTok-Kanal unterhält. In diese Woche fällt außerdem das jüdische Neujahr der Bäume. Es ist einer der weniger bekannten Feiertage im jüdischen Kalender, Tu Bishvat genannt, was nichts anderes heißt als ganz profan der 15. Tag des Monats Schwat. Tu Bishvat. Es ist ein fröhliches Fest, bei dem Jüdinnen und Juden zusammenfinden und vor allem Früchte essen, Bäume oder kleine Gewächse pflanzen und die Natur ganz generell thematisieren. Viele Gemeinden nutzen den Feiertag, um über ökologische Verantwortung, Aufforstung und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu informieren. Dazu habe ich mit der Göttinger Rabbinerin Jasmin Andriani gesprochen. Frau Andriani, Sie werden auch die grüne Rabbinerin genannt. Wie ist es zu diesem Namen gekommen?
Also es kam dazu, meine Gemeinde hat mir den Titel gegeben. Ich bin Rabbinerin in Göttingen und aufgrund meiner Draschot, meiner Predigten mit ziemlich viel grünem Inhalt kam irgendwann dieser Titel, die grüne Rabbinerin. Der wurde aufgenommen und dann, als ein englischsprachiges Medium irgendwas auf Instagram veröffentlicht hat, wurde ich auch noch zu The Green Rabbi.
Warum sind Ihnen grüne Inhalte denn eigentlich so wichtig?
Als Rabbinerin hat man die Aufgabe, jede Woche die Parashat Shavua, den Wochenabschnitt, in einer Predigt zu verarbeiten. Und man ist also an einen festen Text gebunden. Und als Vorbereitung liest man sich natürlich diesen Text durch, oft zum 20. oder zum 50. Mal in seinem Leben. Und jedes Mal fällt einem wunderbarerweise was Neues auf. Und erstaunlich oft in den letzten Jahren sind mir Gedanken aufgefallen in der Tora zum Thema Naturschutz, Artenschutz, Schutz der Ressourcen, die Heiligkeit der Welt und vor allem unser Verhältnis zu ihr, dass wir hier nur vorübergehende Gäste sind und dass die Welt schon sehr lange vor uns existiert hat und hoffentlich nach uns auch weiterleben wird.
Das strahlt auch auf Ihre Göttinger Gemeinde aus.
Meine Gemeinde ist super engagiert und versucht also in unserem Rahmen so viel wie möglich auf die Beine zu stellen. Wir haben zum Beispiel ein Gemeindemitglied, die bietet Waldführungen und Wildkräuterführungen an, vor allem für Jugendliche und Kinder, und führt sie durch die Gegend und erklärt mal, was die ganzen Sachen sind, kocht auch aus den Pilzen, die sie sammelt oder aus den Kräutern dann, und wir essen dann alle zusammen in der Gemeinde aus den Sachen, die sie wirklich auf dem Feld oder im Wald gesammelt hat. Wir haben auch selber einen großen Garten, der zu unserem Gemeindehaus gehört, und haben dort mehrere Insekten, Biotope und Pflanzen, die also besonders nützlich sind für Insekten und für Vögel. Igel haben wir bei uns schon gefunden im Garten und die haben bei einem Gemeindemitglied überwintert. Wir haben ein Komitee für Umweltangelegenheiten und das hat schon vor langer Zeit beschlossen, dass wir zum Beispiel kein Plastikgeschirr mehr benutzen, sodass wir versuchen, also unseren Abfall auch zu dezimieren. Und wir versuchen also, ja, auf den Ebenen, auf denen wir unterwegs sind, einen kleinen Input zu leisten.
Gilt Tu Bishvat daher bei Ihnen auch als ein eher wichtiger Feiertag?
Tu Bishvat ist bei uns ein absolut wichtiger Feiertag. Wir machen einen Seder in der Gemeinde und trinken 4 Gläser Wein. Wir fangen an mit einem Glas Weißwein und dann wird er immer rosaner, bis zum Schluss der Rotwein kommt. Wir sprechen über die verschiedenen Welten und die kabbalistische Bedeutung von Tu Bishvat. Und es ist bei uns auch Tradition, dass wir tatsächlich auch etwas pflanzen.
Mehr als Frühblüher ist dann aber bei dem Wetter nicht möglich, oder?
Wir haben zum Beispiel einen wunderschönen Apfelbaum gepflanzt. Den kann man aber leider nicht zu Tu Bishvat pflanzen. Da muss man warten, bis es dann etwas taut. Aber eine ganz seltene Art, die aus einem Konzentrationslager rausgeschmuggelt wurde. Und diese alte Apfelbaumart haben wir dann zusammen mit der Stadt in einem Wäldchen in der Nähe gepflanzt. Ja, sonst pflanzen wir aber gerne auch was in unserem eigenen Garten. Es kann ja auch manchmal eine Knolle sein oder was, was schön in nächster Zeit blüht.
Tu Bishvat ist aber, um bei den Bildern mit Blumen zu bleiben, eher ein Mauerblümchen unter den jüdischen Feiertagen.
Ja, Tu Bishvat ist ein eher stilles Fest. Vor allem, wenn man die beiden lauten Feste, das davor kommt, Chanukka, und das danach kommt, Purim, betrachtet, dann ist Tu Bishvat ein ganz ruhiger Feiertag. Aber trotzdem ein wunderschöner. Also wenn man einen richtigen Seder macht und einsteigt wirklich in die verschiedenen Bedeutungen von Tu Bishvat, sich neu verbindet mit der Natur und vor allem auch die verschiedenen Früchte isst. Also traditionell gibt es Früchte, die man während des Seders isst, die also so wie auf dem Pesach-Teller Bedeutung haben, haben die auch bei Tu Bishvat Bedeutung. Und das ist mal wieder ein Anlass, sich Gedanken zu machen, wo kommen die Sachen eigentlich her, die wir im Supermarkt rund ums Jahr einfach so kaufen, unsere Kreditkarte hinhalten. Aber wo ist der Ursprung von allem? Ja, so, das ist irgendwann mal gewachsen. Und wo ist es gewachsen? Was braucht es zum Wachsen? Und auf was für eine wundersame Art und Weise hat es den Weg zu uns bis auf unsere Teller gefunden? Und darüber nachzudenken, finde ich persönlich ganz spannend. Und Tu Bishvat ist da ein hervorragender Anlass.
Ich sprach mit der Rabbinerin der Göttinger Gemeinde, Jasmin Andriani. Wenn Sie mehr zu dem Thema erfahren möchten, dann schauen Sie in das Buch Jüdische Position zur Nachhaltigkeit hinein, an dem auch die grüne Rabbinerin Andriani mitgearbeitet hat. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 17 Euro. Zum Feiertag passend hören wir jetzt Josh and the Jamtones mit Tu Bishvat. Das waren Josh and the Jamtones mit Tu Bishvat, passend zum Fest. Die Ska-Pop-Dance-Party-Band nimmt jüdische Themen gerne rhythmisch auf. Damit erreichen sie groß und klein und lassen den oft etwas, nun ja, schmalzigen Klang althergebrachter Melodien hinter sich. Und jetzt die aktuellen Meldungen.
In einer Entschließung zum Internationalen Holocaust-Gedenktag hat der Bundesrat zum Kampf gegen religiösen und politischen Extremismus aufgerufen. In der heute einstimmig verabschiedeten Entschließung bekräftigt die Länderkammer, dass sowohl das Existenzrecht des Staates Israel als auch die Sicherheit jüdischer Menschen in Deutschland zur deutschen Staatsräson gehörten. Wörtlich heißt es, wenn diese Prinzipien angegriffen werden, muss sich Deutschland als wehrhafter Rechtsstaat erweisen und bewähren. Jüdisches Leben müsse in Deutschland überall sicher, sichtbar und angstfrei möglich sein. Der Bundesrat rief zur ständigen Wachsamkeit gegenüber jedweder Form von Antisemitismus und sonstigem Extremismus auf. Der Bundestag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Dabei waren neben den Abgeordneten und Mitgliedern der Bundesregierung auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte sowie weitere Gäste anwesend. Der Pianist Igor Levit und die Flötistin Merit Luisa Vogel spielten zudem Musikstücke von Komponisten, die selbst Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden. Auch in Norddeutschland fanden am Holocaust-Gedenktag zahlreiche Veranstaltungen statt. Bei der zentralen Gedenkfeier des Schleswig-Holsteinischen Landtags in Itzehoe erklärte Landtagspräsidentin Christina Herbst, Erinnerung sei keine freiwillige Geste, sondern eine dauerhafte Verpflichtung der demokratischen Gesellschaft. In Hamburg hatte die Stiftung Bornplatz-Synagoge zu einer Gedenkveranstaltung auf den Josef-Karlebach-Platz im Grindelviertel geladen. Dort, wo früher die größte Synagoge Norddeutschlands stand, bildeten Hamburgerinnen und Hamburger einen leuchtenden Davidstern aus Kerzen. Die Aktion ist Teil des Kunstprojekts Seite an Seite der Künstlerin Valerie Wagner zur Sichtbarmachung jüdischen Lebens im öffentlichen Raum. In Hannover erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, der Gedenktag mahne, wachsam und wehrhaft zu sein. Es gelte nicht zuzulassen, dass Jüdinnen und Juden, dass queere Menschen, geflüchtete und zugewanderte Personen, dass Niedersächsinnen und Niedersachsen bedroht und verfolgt würden. Die Menschenwürde sei unantastbar, sagte Lies. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern veranstaltete ein Gedenkkonzert im Plenarsaal des Schweriner Schlosses. Zu hören war eine Auswahl aus dem Liederzyklus Stimmen des Holocaust. Landesweite Gedenkveranstaltungen unter dem Motto Erinnern, Betrauern, Wachrütteln fanden in Wörbelin und Ludwigslust statt. An der Hochschule für Musik und Theater in Rostock musizierten Studierende unter dem Titel Erinnerung wachhalten. Niedersachsens Hochschulen sollen Studierende bei antisemitischen oder diskriminierenden Vorfällen künftig schneller exmatrikulieren können. Das sehen Pläne der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen im Landtag vor. Dafür soll das Hochschulgesetz geändert werden. Ziel ist es nach Angaben des Wissenschaftsministeriums, den Hochschulen mehr rechtssichere Möglichkeiten an die Hand zu geben, um bei antisemitischen und diskriminierenden Vorfällen einzugreifen. Aufgabe des Landtags sei es, den rechtlichen Rahmen zu setzen, sagte Wissenschaftsminister Falko Moers. Wie die neuen Instrumente genutzt würden, liege in der Verantwortung der Hochschulleitungen. Konkret sollen Hochschulen Immatrikulationen ablehnen oder Studierende exmatrikulieren können, wenn diese rechtskräftig wegen Volksverhetzung oder anderer schwerer Straftaten verurteilt wurden. Dazu zählen unter anderem Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Brandstiftung, Bedrohung sowie schwere Sachbeschädigung. Eine erneute Einschreibung soll erst nach einer Sperrfrist von bis zu 2 Jahren möglich sein. Wurde ein Studierender in einem anderen Bundesland auf Grundlage vergleichbarer Regelungen gesperrt, soll auch eine Immatrikulation in Niedersachsen versagt werden können. Die orthodoxe Europäische Rabbinerkonferenz setzt große Hoffnungen auf Papst Leo XIV. Man glaube, dass es in seiner Amtszeit möglich sei, die Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum zu fördern, sagte Präsident Pinchas Goldschmidt der katholischen Nachrichtenagentur. Er selbst habe Papst Leo bisher einmal in Rom getroffen. Für dieses Jahr sei eine Audienz für Vertreter der Europäischen Rabbinerkonferenz geplant. Ein Neuanfang mit Papst Leo und den jüdischen Gemeinden in der Welt sei nötig. Nach dem 7. Oktober 2023 hatte es teils scharfe Kritik von Jüdinnen und Juden an Leos Vorgänger, Papst Franziskus, gegeben, dessen Haltung mitunter als zu einseitig zugunsten der palästinensischen Seite empfunden wurde. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Jetzt hören Sie Rabbiner Joel Baller aus Leipzig mit der Auslegung des aktuellen Torah-Abschnitts Beshalach.
Der Wochenabschnitt Beshalach erzählt vom Auszug aus Ägypten in seiner dramatischsten Zuspitzung, der Verfolgung durch das ägyptische Heer, der Spaltung des Schilfmeeres und dem Gesang Israels nach der Rettung. Der Höhepunkt findet sich in dem Lied am Meer. Mosche stimmt den Gesang an und das Volk antwortet ihm voller Dankbarkeit und Glauben. Unmittelbar danach berichtet die Tora von einem zweiten Gesang, den Frauen Israels, die mit Tamburinen und Reigentänzen Gott preisen. Angeführt werden sie von Miriam und hier fügt die Tora eine scheinbar ungewöhnliche Bezeichnung hinzu, Miriam, die Schwester Aarons. Warum wird sie nicht, wie so oft, als Schwester Moschees bezeichnet? Rabbiner Mordechai Ilan erklärt diesen Vers auf eindrucksvolle Weise. Der Auszug aus Ägypten war kein individuelles Heldenepos, sondern ein zutiefst familiäres Ereignis. Schon in der ersten Nacht Mein Pessach-Opfer stand das Haus, die Familie im Zentrum. Erlösung begann im privaten Raum, in der Verantwortung füreinander, in der Solidarität zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern und Generationen. Gerade deshalb verweist die Tora auf Aaron. Aaron steht in der rabbinischen Tradition als der große Rodef Shalom, als einer, der dem Frieden nachjagte und ihn liebte. Die Weisen des Talmuds beschreiben, wie Aaron unermüdlich zwischen Menschen vermittelte, Streit schlichtete, Ehepaare versöhnte und damit den inneren Zusammenhalt Israels stärkte. Frieden war für ihn kein abstrakter Wert, sondern eine tägliche Aufgabe, vor allem im familiären Umfeld. In dem Miriam als Schwester Aarons bezeichnet wird, macht die Tora deutlich, die Erlösung aus der Sklaverei war nur möglich, weil es Menschen gab, die der innere Frieden bewahrten. Moshe steht für Führung und Offenbarung, Aaron für Harmonie und Ausgleich, Miriam für Mut, Hoffnung und spirituelle Kraft. Gemeinsam bilden sie eine Familie, die zum Vorbild für ein ganzes Volk wurde. Diese Botschaft ist bis heute von schmerzhafter Aktualität. Als jüdische Gemeinschaft sorgen wir uns zutiefst um jene, die Familienangehörige im Iran haben und unter dem Unterdrückungsregime der Mullahs leiden. Trennung, Angst und Ungewissheit zerreißen Familien und rauben Menschen ihre Würde. Gerade hier wird spürbar, wie zentral familiärer Zusammenhalt für Freiheit ist. Unsere Hoffnung ist, dass Solidarität auf persönlicher, familiärer und gemeinschaftlicher Ebene Kraft schenkt. So wie einst in Ägypten beginnt auch heute der Weg zur Freiheit im Innersten der Gesellschaft, in den Familien. Möge dieser Zusammenhalt dazu beitragen, dass die Menschen in Iran sich von einem unterdrückenden Regime befreien können und möge daraus mehr Harmonie und Frieden erwachsen, nicht nur regional, sondern auf internationaler Ebene. Am Ende des Wochenabschnittes begegnet uns ein weiterer tief symbolischer Moment, der Kampf gegen Amalek. Gott befiehlt Moshe, seinen Stab mitzunehmen, jenen Stab, mit dem die Wunder in Ägypten geschahen. Auffällig ist jedoch, dass dieser Stab im Kampf selbst nicht eingesetzt wird. Er dient nicht als Waffe, sondern als Quelle der Stärkung und der inneren Ausrichtung während der Auseinandersetzung. Später erfahren wir im 4. Buch Moses, dass genau derselbe Stab zu blühen beginnt und zum Zeichen der Auserwählung Aarons und der Leviten wird. Was zunächst nur ein einfaches Stück Holz war, wird zum Träger von Leben. Gerade im Moment des Kampfes gegen Amalek wird damit eine zentrale Botschaft vermittelt. Auch in Zeiten der Bedrohung gibt es Hoffnung auf Erneuerung. Der Stab steht für die Gewissheit, dass wir wieder aufblühen können und dass es selbst aus der größten Dunkelheit einen Weg zu Freiheit und Frieden gibt. Freiheit ist kein einsamer Akt. Sie ist ein gemeinsames Lied, gesungen von Männern und Frauen, getragen von Familien und gegründet auf Frieden. Shalom.
Das war Rabbiner Jold Baller aus Leipzig. Zum Schluss hören Sie das Yom LeYabasha. Übersetzt lautet der Text: Am Tage, da in Trockenes verwandelt wurden die Fluten, da sangen ein neues Lied die Erlösten. Es singt Kantor Zvi Sofer.
Yom le yabasha nefu metzulim, shira chadasha shibchu geulim. Yidvata bitar mit, ragli batana mit, fame yashula mit yafu bane alim. Yidvata bitar mit, ragli batana mit, fame yashula mit yafu bane alim. Yom Le'Yabasha,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.